Hallo, willkommen zur zweiten Folge von Alter Eco. Ich bin der Benji und heute sitzt mir gegenüber die Giovanna, kennt man als Sängerin von Münd. Hi Giovanna.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist. Freue mich, dass wir es einmal geschafft haben. Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor relativ genau einem Jahr uns in Berlin getroffen. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
Und dann haben wir sie ausgemacht, dass wir mal auf einen Kaffee gehen oder was trinken. Haben wir auch nie geschafft, gell?
Nein, aber jetzt haben wir es geschafft.
Jetzt haben wir es geschafft, ein Jahr später. Alles freut mich. Und wir hatten eigentlich schon, heute ist Sonntag, und wir hätten eigentlich schon am Dienstag ausgemacht gehabt, dass wir sie treffen. Und dann hast mir du am Dienstag in der Früh geschrieben, dass du bei dem Anschlag irgendwie in der Herrengasse unterwegs warst. Was war da los?
Ja, also es war überhaupt einfach verrückte Woche, aber ich glaube für alle, die dabei waren und die nicht dabei waren, also weil man war ja so und so dabei, also medial. Ja. Und ich bin am Montag nach der Arbeit, ich war schon daheim und bin dann noch spontan, hat mir meine beste Freundin geschrieben, ob wir noch was trinken gehen, weil es ja irgendwie vor dem Lockdown ist und es war halt voll warm draußen und irgendwie, ich finde es so im Nachhinein war schon irgendwas in der Luft so. Es war ganz komisch. Und dass ich dann nur mal raus bin, obwohl es mich eigentlich gar nicht so gefreut hat. Aber bin dann quasi kurz heim, Sachen heimgebracht und bin dann wieder los und durch den ersten spaziert und war kurz nach acht einfach, in der Naglergasse. Also da. Und habe mich hingesetzt, habe mir ein Glas Wein bestellt und habe mich umgedreht. Und auf einmal rennen halt 100 Menschen oder so direkt die Naglergasse zu uns. Also Panik.
Ich habe das direkt gesehen, die Leute, die da weggelaufen sind. Okay.
Ja, weil im Schwarzen Kamel quasi gegenüber war eben, ist die Vega halt vorgefahren mit 10 Bussen. Und die haben halt dann das alles geräumt und geschrien und dann hat man auch schon einen Schuss gehört. Also
was, dass das gehört auch?
Ja, aber du nimmst es überhaupt nicht wahr, dass das jetzt, es kann alles sein, ja. Es war dann einfach nur extrem laut alles und die Leute rennen auf dich zu und schreien halt lauf, lauf, lauf. Und das ist mal in Wien oder generell, also ich glaube einfach in Europa nicht gewohnt irgendwie, dass so eine Situation, also du rechnest
ja,
denn
man
mit sowas.
Nicht dran, gell?
Absolut nicht, selbst wenn du mittendrin bist. Und wir sind dann aufgesprungen, es sind dann halt alle Sessel und Tische geflogen in dem Gastgarten, weil aber natürlich auf einmal komplette Panik. Und du handelst dann völlig intuitiv, also ich bin rein ins Lokal, runter in den Keller, ins WC. Keine Ahnung warum. Also,
einfach intuitiv so.
Ja, also ich hätte auch die Straße weiterlaufen können, aber das machst du dann nicht. Du suchst irgendwo. Also wir sind runtergelaufen und haben uns dann da eingesperrt mit ganz vielen anderen. Und auf einmal stehst du da unten und dann merkst du so, das kann nicht sein. Und du denkst nur immer nicht dran, dass es ein Terroranschlag sein kann oder so. Und irgendwann natürlich mit WLAN, weil unten kein Handyempfang ist und keiner hat mehr Akku und keine Ahnung.
Oh Gott.
Dann stehst du da unten und dann fangst an irgendwie die ersten News zu sichten und dann merkst du, bist mittendrin und du weißt nicht, was passiert.
Ja.
Also, und du fangst dann, du bist dann, du funktionierst dann. Also,
weißt du nur, was dir durch den Kopf gegangen ist da zu der Zeit?
Nee, man nur gedacht so, warum bin ich gerade da?
Ja.
Und ich will da raus. Und ich habe aber gewusst so, wenn ich darf da jetzt nicht rausgehen. Also, und dann haben wir gewartet und irgendwie hat sich dann jeder so gegenseitig beruhigt. Es waren so viele Leute in dem Lokal und wir haben uns dann unter so einer Stiege, so einer Stahlstiege im Keller eigentlich, haben es uns halt gemütlich gemacht und da waren wir bis 3:30 in der Früh.
Die haben euch auch nicht rauslassen dann eigentlich, oder?
Ja. Sie haben dann alles abgesperrt und eigentlich den ganzen ersten Bezirk so und ja, und dann entstehen natürlich da Dynamiken zwischen den Leuten, weil jeder mit Panik oder auch mit dieser Enge anders umgeht. Wir haben dann einfach getrunken. weil die dort Weinflaschen verteilt haben und gesagt haben so, hey, bleibt ruhig.
Machen wir das Beste draus. Ja. So. Mhm.
Und genau. Und das Schlimme ist dann, wenn du dann die ganzen Nachrichten kriegst von den Leuten, die zu Hause sitzen und so dieses obligatorische, hey, bist du safe?
Ja.
Ist und alles cool bei dir? Und du sitzt dann da unten und denkst dir so, na,
Scheiße.
Bin einfach nicht safe.
Was hast du denn geschrieben? Hast du denn geschrieben, ja, ich sitze fest?
Ich sitze einfach mittendrin, aber es wird alles gut.
Ja.
Ja. Und vorher nur mit Mario, mit meinem Zwillingsbruder eben, mit dem ich ja die Musik mache und so, vorher nur wegen irgendeinem Blödsinn gestritten, wegen am Klavier, was, also irgendwas einfach so völlig belanglos. Und das nächste war halt, dass ich ihm dann geschrieben habe, ich sitze da jetzt, ich bin doch nicht daheim.
Ja.
Da wird alles relativ dann.
Hast du dann gedacht so, fuck, was ist, wann das letzte war, die letzte Interaktion? So
ja,
Art?
Voll. Also,
was das da wirklich schon durch den Kopf gegangen, so, das kann sein. Das kann sein.
Ja. Aber wirklich, also, weil du nicht weißt, also wenn du so nahe am Geschehen bist und du einfach nicht weißt, wie viele da draußen sind und ob da jetzt wer reinkommt und schießt oder, also du rechnest dann mit allem, aber in dem Moment sitzt du da und denkst dir so, okay, wenn es so ist, ist es so. Also da es ist okay, weil du kannst nichts ändern.
Man kann nichts machen, ja. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, irgendwie, dass man denkt, okay, das liegt jetzt nicht in meiner Hand und ich schaue, dass ich zumindest ruhig bleibe, weil einfach in Panik verfallen, dann macht das nicht schlechter. Also arg, dass du das dann auch so durch, also dass du das dann also akzeptiert hast.
Ja. Man wird völlig, also du wirst komplett einfach denkend so.
Ja, ja.
Also wir haben wirklich schon überlegt, wie wir, wenn wer reinkommt, dann unter diese Stiege reinkriechen und hoffen, dass das passt so. Also du wirst komplett rational irgendwie.
Ja.
Aber das sagt auch, dass der Mensch irgendwie eine Stärke entwickelt in einer Situation, wo er eigentlich komplett ausgeliefert ist.
Ja, da schreibt man einfach so auf Notfallmodus und dann funktioniert man einfach so in der Art.
Und das ist das, was mir jetzt im Nachhinein auch irgendwie Mut macht oder Kraft gibt, weil du dann, du funktionierst dann. Und ich glaube, da kann man auch auf sich selber vertrauen, gerade wenn man einfach Ängste hat oder vielleicht Panik oder so, dass im Ernstfall irgendwie, dass man funktionieren kann.
Ah, also das heißt, du hast da was Gutes draus gewinnen können.
Ja, ich bin am nächsten Tag zu meiner Therapeutin und was ich normal auch gar nicht so schaffe in so einer wirklichen Notsituation, dass ich gleich irgendwie mich melde oder Hilfe annehme. Also ich tue mir da eigentlich total schwer, also Freunde anzurufen, wenn es mir unmittelbar nicht gut geht.
Mhm.
Und da habe ich es aber dann geschafft am nächsten Tag, dass ich das irgendwie gleich in Anspruch nehme. Und die hat mir dann das gesagt. Sie hat gesagt, na Wahnsinn.
Mhm.
Sie haben da intuitiv offensichtlich richtig reagiert.
Ja.
Und man dachte, ja, eigentlich ganz gut gemacht.
Voll. Okay. Das ist auf jeden Fall voll stark. Ja, das kann man gut vorstellen, dass das irgendwie, wenn man normalerweise eher sich schwer tut, da sich gleich darüber zu sprechen. Und dann wird man aber belohnt, wenn man es macht. Ist eigentlich schön.
Voll.
Ja.
Extrem.
Ich habe es übrigens, ich war gerade auf einem Spaziergang unterwegs und habe das Album von euch gehört, während das alles passiert ist. Ich bin da im 16. herumspaziert und habe es dann daheim gecheckt.
Oh Mann.
Dass ich das gehört habe. Also, aber ich habe es eigentlich vorher, bevor ich rausgegangen bin, habe ich, glaube ich, irgendeinen Post gesehen und habe mir gedacht, ja, arg, was da schon wieder passiert. Und dann nicht dran gedacht und bin einfach rausgegangen und spazieren gegangen. Und habe halt dann erst daheim gecheckt, so, fuck.
Ja.
Dumme Idee. Nicht die beste Idee. Wie hast du dann drüber gedacht, wie du dann einmal drüber geschlafen hast? Also wie hast du das alles nochmal Revue passieren lassen und wie ist es gegangen?
Ja, also man hat dann natürlich halt immer wieder so ein bisschen so Flashbacks, wo du dann alles wieder durchgehst so und dann kommen da halt so Bilder. Ich habe mir bewusst keine Videos angeschaut oder irgendwas. Aber ich habe mir gedacht so, na, war eh dabei.
Ja,
also brauche ich mir jetzt nicht da noch irgendwie nur geben. Es ist dann, ich glaube, dass ich es ganz gut verdaut habe. Also es ist letztendlich, Es ist schlimm, was passiert ist und auch, dass Leute gestorben sind. Aber es hätte auch noch so viel schlimmer sein können. Und ja, es war dann letztendlich, ich hab's oder ich würde es auch gern so jetzt sehen, dass es einfach doch auch zeigt oder gezeigt hat, dass Wien zusammenhaltet und dass die Leute letztendlich in so einer Situation zusammenhalten.
Ja, stimmt, das war schön zu sehen.
Also auch die Gastronomie und so, das war einfach so, da ist es um nichts mehr gegangen. Die haben alle den letzten Arbeitstag gehabt vor dem Lockdown. Die sind teilweise am nächsten Tag in die Arbeitslosigkeit gegangen,
ja, stimmt, ja.
Oder in die Kurzarbeit. Und die sind dann, die haben einfach bis das ganze Lokal evakuiert war, haben die das Beste in ihrer Macht Stehende getan, um den Gästen, um einfach da zu sein.
Ja.
Und das finde ich irgendwie so stark, weil das sind auch nur Menschen, die Angst haben. Ja? Und ein Kellner hat dann eine Panikattacke neben uns gehabt und wir waren halt für ihn da.
Ja.
Und haben gesagt, wo ist der Wein? Du trinkst jetzt einen Wein mit uns. So. Also es war dann irgendwie so ein gegenseitiges Ding und ja, das so mag ich es auch irgendwie in meinem Kopf beibehalten.
Ja, das ist ein schöner Gedanke, irgendwie, dass dann die Leute in solchen Situationen einfach zusammenhalten und dass man sich auf das verlassen kann, wenn irgendwas ist.
Ja.
Ja. Wow, arg.
Gleich intenser Einstieg hier.
Ja, da haben wir nicht lange mal nach. Nein, weil es halt irgendwie, ja, weil wir eh gewusst haben, das Thema, das schwebt über uns.
Voll.
Aber ich finde, das hört sich sehr gut an, wie du das behandelt hast und bearbeitet hast. Also,
ich versuch's.
Ja. Okay. Ja, und dann in derselben Woche noch Album-Release, gell?
Genau.
Arge Woche.
Ja, das war vielleicht auch irgendwo, wenn man was Positives sehen will. Ja. Jetzt ist eh alles negativ die ganze Zeit, so die letzten Monate.
Mhm.
Und definitiv kein perfektes Jahr für ein Release. Also wenn man es jetzt ganz rein rational irgendwie sieht, aber ich finde es irgendwie auch gut, weil es irgendwie alles ein bisschen relativiert.
Mhm.
Normal hat man so große Erwartungen, so, oder man steckt sich selber die Ziele so hoch und sagt, ja, mit dem dritten Album jetzt in unserem Fall, da muss jetzt der nächste Schritt passieren und du erwartest da so viel und machst da eigentlich so einen enormen Druck. Und wenn du dann auf einmal siehst, so, okay, es ist im Endeffekt, ist es so egal, weil wenn du in so einer Situation bist oder warst oder einfach, wenn das alles gerade passiert, ja, Pandemie, die Wahlen in Amerika, so, es gibt einfach Sachen, die irgendwo für entscheidender sind. Und das Album ist jetzt draußen seit vorgestern und wir sind super happy. Also es ist ein Album, was wir in erster Linie für uns gemacht haben und für alle, die sich halt drauf einlassen wollen und die gerne Musik hören. Ja.
Aber es hat sich für die dann so ein bisschen relativiert nach der ganzen Sache. Okay. Aber es ist ja trotzdem immer nur, ihr habt ja trotzdem eure Arbeit reingesteckt. Also das vermindert es ja nicht. Also ich finde, man kann dann schon denken, ja, geil, ich habe das jetzt gemacht.
Voll. Und also das ist dann eh so, das ist auch jetzt das, was so unterm Strich dasteht, so, okay, es hat sich auszahlt, auch, dass wir es reingesteckt haben, selbst wenn es in so einer Woche rauskommt, weil ich glaube, dass jetzt die Leute viel mehr zugänglicher gerade auch sind, weil man wieder daheim sitzt, weil viel passiert und weil man vielleicht auch wieder so das braucht, so dieses, dass man vielleicht so ein bisschen umarmt wird von Musik oder was auch immer.
Ja. Voll. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen einen Podcast gemacht.
Voll gut. Ich bin großer Fan. Also ich habe mich total gefreut, weil ich es einfach so schön finde, einfach mal ehrlich reden zu können und mal einfach erzählen zu können und nicht so, okay, warum hast du das Album so, warum hast du die Band so?
Ja. Ich habe mir ein paar Interviews von euch angeschaut und durchgelesen. Es ist sehr viel schlimme Sachen, aber halt genau dieser Standardscheiß, den ich irgendwie vermeiden möchte. Findest du das schon anstrengend? Also wenn du in ein Interview reingehst und erwartest das dann schon?
Ja, also vor allem diese Fragen sind ja dann auch ganz schwer irgendwie tiefsinnig zu beantworten. Das heißt, wenn die wer fragt, warum heißt die Band Münd und es aber nicht mehr dahinter steckt, als dass das die Farbe Minzgrün ist und das einfach für mich ein Fantasiename ist, den ich in Norwegen halt, weißt, das ist halt so schnell beantwortet und es wirkt dann gleich so platt.
Ja.
Und ist, aber weißt du, drum, ich freue mich einfach, wenn man einfach so ein bisschen einen Austausch hat und wenn man halt merkt, so, es geht um viel mehr rundherum und das weißt du ja auch, weil du einfach aus der Musik kommst, du weißt, was alles dazugehört.
Ja, es ist halt einfach, also meistens, also ich finde, es gibt zwei Ausprägungen. Es gibt Leute, die Musik machen, um als Job dieser Job sehen und damit Kohle verdienen wollen, und es gibt Leute, die sich künstlerisch damit ausdrücken wollen.
Ja.
Also das fließt natürlich dann, machen wir ineinander, aber eben, da, bei den Leuten, die das ernst meinen, auf einer künstlerischen Art, finde ich, dass da einfach mehr dahinter ist, wie der Albumtitel heißt so, weil ich letztes Mal in Paris irgendwo spazieren gewesen bin. Ja. Wir haben dann bei meiner Band, bei iPancakes, haben wir dann einfach jedes Mal, wenn uns wer gefragt hat, warum wir auf den Albumnamen kommen, so eine andere Geschichte erzählt.
Okay, und was für Geschichte erzählst du mir jetzt?
Ja, irgendwer hat, die Tante hat aber so gern Palatschinken gemacht. Ja, und
Omeletten.
ja, das war, da haben wir uns halt dann Spaß draus gemacht. Und schon, ist, ja.
Aber ich finde es ja voll lustig, wir haben vorher schon drüber geredet, aber ich würde es gerne jetzt an und sagen, dass wir uns ja eigentlich aus der Zeit von I Eat Pancakes kennen und damals bei uns nur Dead Not Dance, das ist meine vorige Band so, und wir haben im Rockhaus in Salzburg gemeinsam gespielt und es war einfach, ja, einfach die lustigste Zeit, dann nur in Salzburg am Rudolfskee.
Da sind wir noch arg fortgegangen.
Ja, voll. Irish Pub und also wirklich beste Zeit, sicher schon 10 Jahre her oder Gott, so.
Nein, schon länger, das glaube ich schon länger her, das ist arg.
Ja.
Ja, da habe ich eben, mit deinem Bruder habe ich auch öfter gespielt. Wo war er da? Wann ist die Sux? Nein.
Sux, Coex.
Ja.
Olympique war dann später.
Ja.
Also man ist eh irgendwie, das ist ja das Schöne, glaube ich, in der österreichischen Musikbranche oder in dieser Bubble, ich nenne es immer so Bubble, weil finde ich irgendwie lieb. ja, und total positiv. Ja, dass man einfach jeder mit seinen Vorprojekten, man ist irgendwie verbandelt schon.
Prost.
Prost. Und das ist voll schön.
Ich mag es auch. Also ich bin echt gern, also das ist auch so ein bisschen nur der Grund, warum ich das alles noch mache, weil ich halt einfach die Leute so gern mag. Also ich finde, ich habe sehr viele schöne Begegnungen gehabt mit Leuten aus der Musikszene und das ist auch der Grund, warum ich das alles noch so gern mache, weil ich finde, dass da irgendwie ein guter Vibe ist irgendwie.
Voll.
Ja.
Aber du hast ja, du bist ja dann nach Berlin und hast ja dann auch fürs Rolling Stone geschrieben.
Genau.
Hast du da auch so wirklich in die deutsche Musikszene einen Einblick gewinnen können oder war das alles eher international?
Das waren
dann
mehr internationale Geschichten. In die deutsche Musikszene habe ich weiß nicht, also da habe ich nicht so viel Insight gehabt, aber es ist mal ein bisschen mehr so vorkommen, wie soll ich das ausdrücken, so oberflächlich alles. Weißt du, was ich meine? Da ist mehr um Views und Klicks und solche Sachen gegangen.
Mm.
Geht es natürlich bei uns auch, aber irgendwie habe ich anders, gibt es mal einen anderen Vibe irgendwie in Deutschland. Also mehr so, da habe ich mehr diese Business, also da habe ich mehr das Feeling, Feeling, dass es mehr so auf diese Business-Art geht, was ich vorher gemeint habe.
Ja.
Also, aber kann jetzt nicht sagen, dass es nur so ist, natürlich nicht. Aber eben habe ich mehr das Gefühl, das ging.
Ja, ich habe es auch so erlebt in Berlin. Die Zeit, 6 Monate war ich dort.
Ja.
Und da war irgendwie in Österreich, man kennt sie dann und man hat dann auch irgendwie schon so seine Berechtigung, ja, unter Anführungszeichen. Und du gehst nach Berlin und ich glaube, viele Musikerinnen oder eben Musiker gehen nach Berlin, weil sie glauben, da habe ich irgendwie einen Purpose, so, oder da muss ich hin und dann passiert so. Und ich habe es genau anders erlebt. Also ich war dort und war das halbe Jahr einfach gefühlt keine Musikerin, weil du dort niemand bist, wenn du jetzt nicht eben so ein dicker Fisch bist jetzt.
Ja.
Und das habe ich irgendwie arg gefunden, weil die Leute interessieren sich dann auch nicht für die. Weil wenn du sagst, hey, ich mach Musik, dann denken sie so, ah, das ist der nächste Spasti, der jetzt sagt so, hey, mach Musik.
Mhm. Und es ist erst was wert, wenn du irgendwie den Erfolg schon hast.
Genau, und wenn es dann halt wirklich so, eben wie du sagst, Klickzahlen, Follower und so weiter. Mhm. Und ja, also ich bin gerne in Österreich und mache aber halt die Musik, die mir am Herzen liegt. So.
Ja. Du fühlst ja, fühlst du mehr appreciated hier?
Ja, ja, voll.
Das ist schön. Also ich finde es auch, also du, ich schreibe das auch in die Facebook-Texte und so, und du hast das vorher schon angedeutet, so dieses Album ist mit viel Strugglen verbunden. Irgendwie habe ich das richtig interpretiert. Also viel, da steht viel Ups und Downs, persönliche, habt ihr irgendwie dabei gehabt. Also ist es mehr zwischen euch zwei als Geschwister oder jeder einzeln? Oder wie kann man das verstehen?
Ich glaube, es ist sowohl als auch. Für mich ist immer generell Musik schreiben, also die Texte oder die einfach die Instrumentierung, alles eigentlich, ist bei mir so immer sind so Momentaufnahmen. So ein bisschen der Ansatz, dass ich schaue, was löst in mir aus, dann schreibe ich drüber. Also ich nehme mir sehr selten ein Thema vor und sage, okay, jetzt schreibe ich über das. Sondern ich schaue halt, was passiert. Und dann ist es immer im Nachhinein dann so wie so ein Tagebuch eigentlich. Und so war es jetzt bei dem Album halt auch. Das sind die letzten 2 Jahre, wo einfach extrem viel passiert ist. In meinem Leben, in Marios Leben und wo viele Menschen dazugekommen sind, aber auch gegangen sind. Wo man auch als Zwillinge irgendwo sich auch ein bisschen ablöst voneinander, was ja voll wichtig ist, also dieser Ablösungsprozess, weil man will ja nicht symbiotisch werden oder sein, ja. Also es ist
nicht? Also wolltest du das bewusst vermeiden, oder was?
Ja, also es ist, wir sind super eng, das ist klar, aber ich glaube, Symbiose kann auch irgendwann ungesund sein oder nicht gut. Und es ist, glaube ich, voll wichtig, dass er seinen Weg geht, dass ich meinen Weg gehe, aber dass das nicht leicht ist, wenn du halt einfach zusammen aufgewachsen bist und dann auch voll lang zusammen gewohnt hast und eigentlich eben die große Leidenschaft der Musik teilst. Ja? Und das war einfach, da haben wir einfach auch unsere Differenzen gehabt, was auch ganz wichtig ist, glaube ich. Aber das waren diese Ups und Downs und natürlich halt.
Also so eine Selbstständigkeit erreichen voneinander.
Ja, und so dieses, okay, wer macht jetzt, also wir haben gewusst, okay, wir können nicht nur ein Projekt immer gemeinsam machen, sondern es ist wichtig, dass er sich musikalisch entfaltet und seine Produktionen macht und so. Mhm. Und ich halt auch.
Also und es war dann das, wo es dann das Berglind gegründet hat.
Ja, genau. Also ich habe immer schon ein bisschen so meine Solo-Sachen geschrieben, aber habe mir nie gedacht, dass ich da jetzt irgendwas also mache damit. Das ist dann irgendwie per Zufall durch dieses Ölcover dann entstanden, dass es wirklich dann auch das, was rauskommen ist. Ja. Was voll gut war, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht irgendwie so gemacht. Und ja, und der Mario mit Asim Records und einfach, der lebt halt seit 2 Jahren ausschließlich von der Musik.
Ah, wirklich?
Ja.
Ah, ist auch nicht gewusst.
Und das ist halt, ich freue mich voll für ihn, das ist echt super. Also ich bewundere ihn, wie er das auch macht und wie er da irgendwie auch sane dabei bleibt.
Gar nicht so einfach.
Ja, eben. Das glaube ich halt auch. Und also ja, und das waren halt diese verschiedenen Phasen einfach. Mhm,
Und die hast du dann irgendwie in den Songs dann aufbearbeitet? Oder?
Ja, also schon. Es ist, ich höre mir jetzt so jeden Song an und weiß ungefähr so, was da in der Zeit war. Mhm. Und meistens oder sehr viel beschäftige ich mich halt mit mir und meiner Situation. Wer will ich sein? Wer bin ich? Mhm. In was für einer Welt will ich unterwegs sein? So. Mhm. Also ich habe so eben andererseits total mein Musiker- und Künstlerleben, was ich, wenn ich mal was aussuchen könnte, dann würde ich gerne nur das machen. Okay. Aber ich habe halt auch Erwerbstätigkeit nebenbei, so Sicherheit.
Ja.
Und manchmal will man mehr Sicherheit und manchmal weniger. Und das ist so dieses, ja, zwischen den zwei Welten sein. Und das zieht sich durchs ganze Album. So Traum und Realität und so.
Ja.
Ja,
genau, Traum. Da reden wir noch ein kleines Mal drüber. Das finde ich auch sehr spannend. Ich habe mir vorher diesen Text vom Andreas Gstettener Poker angehört. Der ist sehr gut. Mhm. Der ist sehr schön geschrieben.
Hat mich auch voll gefreut, ja.
Aber eben dieses... Stimmt, wir haben uns ja, ich habe dich mal in der Arbeit gesehen. Kannst du dich noch daran erinnern?
Voll! Das, war das nach einer Rucksacktour oder so?
Du hast dann da
Schulter. Ja, voll!
Das habe ich übrigens, also es ist immer noch nicht ganz weg. Also wahrscheinlich muss ich eh noch mal vorbeischauen.
Okay, voll. Ja.
Da hat es mir die. Also ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt, was genau war. Es war, mir hat es den Latissimus, oder? Mhm. Diesen Muskel, der da an der Brust anfängt und das Schulterblatt
stabilisiert,
ja. Der. Da haben wir einen Nervengeschwindigkeitstest gemacht und der funktioniert nur noch zu 50%.
Hat es da denn quasi einfach eine Nervenverletzung?
Ja, genau. Also er ist nicht ganz weg, er ist nicht ganz abgeklemmt, aber er ist beleidigt. Und
durchs Rucksack tragen?
Es war, glaube ich, eine Mischung aus dieser schwere Rucksack und ich bin, wie mir das passiert ist, wie ich in der Früh aufgewacht bin, bin ich halt auf dieser Seite so draufgelegen, glaube ich, die ganze Nacht. Und ich glaube, das hat es dann... gemeinsam irgendwie so ausgelöst.
Ja, Nerven vergessen nichts.
Ja, scheiße.
Ja, sind super nachtragend.
Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Ja, aber eben, also das, du brauchst da immer so ein bisschen diese Sicherheit, dass du da sagst, okay, du kannst auf das zurückfallen.
Ja. Vor allem auch finanziell. Also es ist halt einfach, ich glaube, von einem Musikprojekt, was man ernsthaft betreibt, zu leben, du brauchst so viel Glück, dass es mit einem Projekt irgendwie wirklich funktioniert. Und ich bin super happy, wie es mit bis jetzt gelaufen ist oder wie der Weg einfach auch war oder ist. Aber ich kann mir auch dann erst entspannen oder aufmachen, wenn ich nicht zuerst in einer Notsituation sein muss. Also finanziell meine ich. Ich will meine Fixkosten decken und dann...
Ja, ich stelle mir sehr extrem schwer vor, irgendwie, wenn man von der Musik lebt und dann hängt der Erfolg von einem Album oder was auch immer davon ab, ob du nur davon leben kannst oder nicht. Ja. Also da stelle ich mir es auch schwierig vor, dann kreativ zu sein drinnen. Also habe ich argen Respekt davor für jeden, der sich für das entschieden hat. Also,
ja, extrem, ja.
Aber denkst du, dass du das mal irgendwann hinkriegst? Also weil du hast gesagt, du möchtest das eigentlich machen. Oder ist das schwierig?
Es ist ja die Frage. Das ist auch so ein Mindset-Ding irgendwie, wo ich mich immer wieder hin und her reißt. So dieses, vielleicht kann ich auch nur dann den nächsten großen Schritt machen, sei es jetzt mit Berglin oder Münd, wenn ich mich nur auf das, wenn ich wirklich nur das
mache. Das ist klar. Es geht nur dann, wenn du das ganz reinhängst, meiner Meinung nach.
Schau, also bist du, ja, das ist, ich verstehe ja voll, wenn man das sagt, so, aber ich hätte halt Angst, dass ich einfach in ein Loch falle, wenn es nicht gleich geht. Ich will immer alles gleich haben.
Das ist ein arges Risiko. Also, ja, eben.
Also wie mit der Selbstständigkeit, oder? Also wenn man einfach sagt, den Schritt mache ich jetzt in die Selbstständigkeit. Ja.
Aber eben, also da geht es, glaube ich, einfach nur um das, du kannst einfach mehr Zeit reinstecken. Du hast einfach mehr Zeit für das, musst dich mehr mit dem beschäftigen, bewusst. Und ich glaube, dass, wenn du den Schritt machen willst, dass man wirklich damit steil gehen möchte, dann muss man sich auf das. Ja. Also ich weiß bei Bilderbuch zum Beispiel, die haben dann irgendwann einfach Studium abgebrochen und haben sie einfach gesagt, okay, alles oder nichts. Und als scary. Das ist eben, wie gesagt, habe ich fetten Respekt davor, wenn man das macht. Aber meiner Meinung nach, wenn man das ernst meint und wenn man weiß, was man will und wie man sein möchte und nicht sie denkt, okay, ich möchte mich anhorchen wie Wanda oder Bilderbuch oder was. Und möchte mit dem Stall gehen, dann geht's nicht. Wenn du eine eigene Vision hast, finde ich, dann geht's. Also du kannst auch meiner Meinung nach einen gewissen Erfolg haben, wenn du es einfach nebenbei machst. Aber Erfolg ist halt die Frage, wie wichtig ist denn das? Also,
und ob es dann letztendlich, auch wenn es jetzt das Ziel ist, das ist, was dich dann glücklich macht.
Genau, eben.
Weil das ist ja dann nicht gesagt.
Nein.
Das also ist das eine Vorstellung, die man hat. Und wenn es dann so ist, dann vielleicht will man dann alles nochmal zurückdrehen.
Vor allem, man will dann sowieso immer mehr. Also ich glaube, irgendwann muss man sagen, okay, bin ich jetzt glücklich mit dem oder nicht? Und ich glaube, dass das, wenn man dann nur von dem abhängt, also ich kann nur herumspekulieren, ich weiß es ja selber nicht, aber ich stelle mir es halt so vor, dass wenn man dann den Erfolg hat, dann will man immer mehr davon. Und denkt, dann schaut man irgendwelche anderen Leute an, wie man es halt so gern macht, wie in allen Bereichen. Der hat so viel Erfolg, wie macht er das? Ich möchte es sein und bla bla. Und ich stelle, also da braucht man dann, glaube ich, viel, da muss man sich einfach viel zusammenreißen, damit man einfach mal happy ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste,
Ja, wann ist genug, also für einen selber halt so.
Ja, ja.
Weil es wird immer wen geben, der besser ist.
Ja.
Also.
Ja, mit dem haben wir schon abgefunden. So lebt es leicht. Ich habe keine Ansprüche mehr an mich. Ich lebe nur noch so von mir dahin. Aber, naja, aber wie, ja, also was hast du für einen Anspruch an Erfolg? Das finde ich eigentlich eine spannende Frage.
Also mal grundsätzlich, wenn ich mir jetzt Münd anschaue, dann würde ich mir wünschen, dass einfach nur mehr Leute die Musik einfach erleben können oder anhören. Weil mir einfach vorkommt, dass das schon vielen Leuten auch was geben kann.
Mhm.
Egal was für ein Gefühl oder was, egal was wer draus nimmt, aber ich bin mir sicher, dass jeder was draus nehmen kann, wenn er sich's anhört.
Mhm.
Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das nur breiter irgendwie viel, nur mehr Leute erreicht. Und natürlich, man wünscht sich halt, also unser Anspruch war immer, international Erfolg zu haben. Wir waren zwar 17 in diesem NASOM-Förderprogramm, wo wir wirklich viel unterwegs waren. Das war echt eine Zeit, wo wir so viele Erlebnisse gehabt haben. Also Mexico City, dann Singapur, Malaysia, New York, Kanada. Also das war wirklich so, da waren wir, das war so schön, das einfach mit der Musik so weit zu reisen und so viel zu reisen. Und es war dann auch immer unser Anspruch so, ja, wir kommen irgendwann mal dahin zurück und dahin und dahin.
Ja.
Und natürlich, jetzt braucht man nicht drüber reden,
ja,
ist klar, aber das wäre schon schön, wenn international auch noch was gehen wird. Also das wäre jetzt einmal so der Anspruch für Münd. Und ja, Berglin, das ist ein anderes Thema, das ist deutschsprachig. Da natürlich im GSA-Raum irgendwie ein Standing zu haben, was wir jetzt mit Münd in Österreich haben. Also das wäre einmal das erste Ziel. Ich meine, von Berglin ist nun, da kommt nächstes Jahr was. Und das wäre natürlich schon schön, wenn das gleich einfach irgendwie einen Zuspruch erhält und die Leute das irgendwie.
Aber ich finde, das sind realistische Ansprüche, die ihr da habt. Also ich finde, wie gesagt, nachdem ihr da schon die Erfahrungen gemacht habt und so, finde ich, dass ihr das sehr realistisch anhört. Ja, jetzt ist halt gerade scheiße. Ja.
Aber es wird irgendwann wieder gehen und
ja,
2021 wahrscheinlich noch nicht, aber wobei, schau mal.
Wird das ein Album von das Berglind?
Ja, also ich schreibe halt jetzt mal ganz viele Songs und
bin
dann ein bisschen, schau natürlich so, wo kann man das unterbringen, labelmäßig und so.
Mhm.
Ja. Aber jetzt einmal nur schreiben.
Ja, ja, also, das hat mich noch interessiert.
Ich habe jetzt gerade wieder meine Höhle eingerichtet. Also es ist so ähnlich wie da, also ich wohne auch alleine und es ist so sehr, ja, heimelig halt.
Also dann ist das eh daheim
auch. Ja, also ich mache halt jetzt mal alle Pre-Productions halt selber, was voll spannend ist für mich, weil ich komme nicht vom Klavier und ich komme nicht von der Gitarre.
Mhm.
Ich habe halt Geige und steirische Ziehharmonika
gespielt. Ja, was? Das weiß ich gar nicht. Ah, geil.
und habe halt dann eben ganz viel eben, ja, Gesang halt einfach gemacht. Das ist dann ist halt so mein Ding. Und jetzt mag ich aber bei den ganzen Berglin-Sachen, spiele halt alles selber ein und habe jetzt auch wieder die Geige zur Hand genommen und spiele halt Gitarre so gut es halt geht für mich.
Ja,
Klavier und so. Also ich spiele alles selber ein und mache halt das schon so fertig, das Ding, und dann werde ich in die Produktion erst gehen.
Okay.
Und es ist halt für mich sau spannend, jetzt da mit daheim einzugraben und ja, das halt zu machen.
Also aber hast du dann vom Songwriting her einen anderen Zugang wie bei Münd?
Ja, komplett. Weil bei Münd ist es so ein bisschen, also wir denken nicht am Anfang gleich so an den Song, sondern es ist sehr impulsgeleitet. Also Mario fängt mit einem Beat an oder mit einer Soundfläche oder so und gibt es dann mir.
Mhm.
Und ich mache halt dann weiter.
Ja.
Und ja. Also, und bei Berglind ist es schon so, dass ich wirklich mal den Song irgendwie mir vorstelle und den auch von vorn bis hinten gleich ein bisschen durchkonstruiere. Also, ja.
Aber mehr so, weil bei Münd bist du ja so eine gewisse, eben du verarbeitest da deine Erlebnisse und so, was du halt gehabt hast in den letzten Jahren. Und dir geht es ja immer auf ein gewisses, auf ein bestimmtes Gefühl. Also mhm. ist das so, was ist vorher da? Gefühl? Also ein Gefühl, das du vermitteln willst? Oder passt du das an die Musik an, die jetzt zum Beispiel, wenn der Mario was abliefert?
Es kommt mit dem Instrumental. Also es okay, löst
dann,
was aus.
Das löst du dann aus.
Und dann, aber ich kann es im Moment, es ist sehr phänomenologisch, ich kann es in dem Moment überhaupt nicht sagen, ah, boah, das triggert jetzt das, sondern ich schreibe dann einfach. Mhm. Und unsere Texte oder eben meine Texte sind jetzt auch nicht so, dass du es hörst. Und gleich war es so. Also es lässt sehr viel Interpretationsspielraum und das ist mir extrem wichtig. Und das ist aber jetzt das, was mir, das fällt mir im Englischen leicht, leichter, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht so angreifbar bin.
Ja, dass man ein bisschen distanziert davon. Ja.
Und jetzt ist aber mit Berglind, das ist für mich die große Challenge, weil ich werde immer Gefühlslagen beschreiben mit meiner Musik, mit meiner Stimme. Also ich kann jetzt keinen Song über, also ich kann nicht irgendwas Belangloses in Musik verarbeiten. Mache ich nicht. Also das, aber wenn ich probiere, einen fröhlichen Song zu schreiben, es ist immer ein bisschen
sad. Melancholie ist immer dabei. Okay.
Und, aber jetzt im Deutschen ist es so, boah, kann ich das jetzt so schreiben? Also ich habe irgendwie einen großen Respekt auch vor der deutschen Sprache irgendwie so.
Es ist ganz schwierig, quasi Gefühle auf Deutsch auszudrücken in einer Lyrik oder so und nicht cringe dabei zu sein.
Ja.
Ich glaube, das ist extrem schwierig. Also,
voll. Ja. Und wenn man aber so von, ich würde ja nicht so anfangen irgendwie, da gibt es ja auch oft so dieses, Entschuldigung, den Ausdruck, aber so ein bisschen dieses Hirnwichsen, so dieses, weil das muss jetzt total pseudo-intellektuell klingen und jetzt muss ich da irgendwie groß auffahren. Aber wenn es das doch einfach, wenn man es auch einfach sagen kann, dann finde ich, sollte man es auch einfach sagen, ohne dann vorgeworfen zu bekommen, dass das platt ist.
Ja, ich finde, solange es ehrlich ist, finde ich es okay. Also es ist nur dann schwierig, wenn man merkt, es ist nicht authentisch.
Mm.
Dann wird es Ding. Aber eben, da stimme ich da voll zu. Man braucht sich da nicht irgendwie groß einen runterholen auf irgendwelche Ausdrücke und denken, es ist jetzt voll gescheit.
Ja,
aber
es gibt es ja voll oft.
Ja,
dann, und dann gibt es aber die, und das kommt aber auch manchmal voll gut an, weil sie die Leute dann selber feiern und total gescheit fühlen, wenn sie diese Musik hören. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Und genau da cringy.
Ja.
Genau, da könnte ich mir denken, okay, sure, wenn du meinst, du bist gescheit.
Ja.
Wow. Ne. Ja, aber schwierig. Also bin ich gespannt. Ich sag das dann.
Ja, okay.
ja, eben, ich habe, wie du schon gesagt hast, deine Texte sind nicht sehr direkt. Also ich habe mir immer schwadert, als ich mir gedacht habe, es geht jetzt genau um das oder ich habe zum Beispiel keinen offensichtlichen Love-Song zum Beispiel drauf erkannt.
Das sind alles Love-Songs,
ja.
gefühlt.
Ja,
so. Ja,
arg.
Das finde ich voll gut. Also, ja.
Also hätte ich, ich habe schon aufgeschrieben gehabt, ja, es sind ja keine Love-Songs auf dem Album drauf. Obwohl es halt so, natürlich, ja, ihr habt halt so eine melancholische Grundstimmung und dass da irgendwie um Liebe oder sowas geht im weitesten Sinne, ist halt einfach, so nimmt man da auch mal an. Also, ist eh so. Und schön, dass du es so verpackt hast in einer Art, dass es nicht so dass es nicht aufgedrückt ist. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das mag ich.
Ja, das freut mich voll, weil das ist irgendwie so, Liebe kann halt irgendwie voll viel sein, ja. Oder halt eben auch Liebeslieder. Also es kann ja. Es geht einfach um zwischenmenschliche Beziehungen, ja. Hm. Und ob das jetzt vielleicht auch die Beziehung zu mir selber ist, der Kampf, den ich mit mir halt selber habe.
Ja.
So. Aber eben auch Personen, die ins Leben irgendwie kommen, als Freunde, als Geliebte, als Partner und wieder gehen. Also ich finde das halt irgendwie so spannend, das dann irgendwie im Nachhinein dann zu sehen, so okay,
Ja, immer im Hinblick auf dich selber dann wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, und also was macht es mit mir? Und kann ich nicht aufmachen oder eben mache ich zu und dann geht wer oder kann dann auch keiner kommen. So. Also es ist irgendwie, ja, alles ein bisschen unter dem Stern halt irgendwie so, wer bin ich, wo will ich hin? Und kann ich das, kann erst wer dazukommen zu meinem Weg, wenn ich das weiß?
Ja. Also du hast dann auch, denkst du, dass du durch das Schreiben dann auf Sachen draufgekommen bist? Also ich weiß nicht, zum Beispiel, ich mache das halt öfter, wenn meine Gedanken irgendwo extrem durcheinander sind und meistens halt in irgendein Bad Place. Und dann, wenn man das dann aufschreibt, so zum Ordnen, dann kann man sich selber erst, dann checkt man es erst selber so ein bisschen, was da eigentlich falsch rennt und so. Also hast du das dann auch irgendwie so beim Songschreiben ein bisschen, dass das so ordnend ist für dich?
Beim Songschreiben ja. Aber ich mache das viel zu wenig. Also das, was du jetzt gesagt hast, wirklich so dieses zum direkten Ordnen, auch jetzt ohne Musik aufschreiben, glaube ich, ist das Beste. Also einer meiner engsten Freunde, der schreibt wirklich Tagebuch jeden Tag, also Gedankenbuch nennt er das.
Ja.
Und das ist irgendwie, der bringt jetzt auch, der hat im Lockdown dann angefangen, Gedichte zu schreiben und bringt halt jetzt ein Gedichteband raus, sein erstes Buch. So. Und das finde ich, ich glaube, dass das voll reinigend ist auch für den Kopf oder für alles, für sich selbst, wenn man jeden Tag ein bisschen was aufschreibt. Und wenn es nur ist, so na halt zahlt es mir nicht, schreiben, weil ich will halt nicht reden.
Ja.
So. Aber ich mache es nicht jeden Tag.
Man nimmt es immer vor.
Ja, voll.
Also, jetzt fange ich ein Tagebuch an.
Ja. Ich habe schon so viele Tagebücher, ja, wo einfach nur so zwei Seiten sind. Und dann so.
Well. Ja. Nein, das kenne ich noch allzu gut. Ja, aber hier und da finde ich es ganz gut. Aber,
voll.
Ja. Und eben das, was du vorher schon erwähnt hast, mit den Träumen hast du irgendwie viel. Also, denkst du viel über deine Träume nach? Also, was du dir sagen? Oder wie ist dein Zugang zu dem?
Ja, also. Ich habe als Kind extrem und immer noch, ich träume extrem viel. Und es ist, mir kommt vor, ich verarbeite alles in meinen Träumen und ich habe sehr, sehr, weiß nicht, ob Träume bewusst sein können, aber ich erinnere mich an alles, an alle Träume. Ich träume extrem viel und als Kind habe ich so ganz, ganz, also ich bin früher voll viel Schlaf gewandelt.
Oh, okay.
Also wirklich so, dass ich wirklich fast jede Nacht wirklich bei meinen Eltern dann gesessen bin. Die haben noch gefernseht und ich bin wieder aufgewacht. Ich war aber nicht da. Also
ja,
die haben gesagt, ich bin irgendwo.
Okay.
Und habe mich dann zu Erna gesetzt und habe zum Beispiel entweder halt voll geweint oder so. Oder war einfach, ich war nicht da. Und irgendwann ist dann, sie haben mich dann einfach beruhigt und haben am Anfang auch nicht gewusst, was los ist. Also und dann irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gegähnt habe und dann war ich da.
Ah.
Dann haben sie mich wieder ins Bett gebracht. Und das war aber, ich glaube, ich habe im frühen Alter, sind irgendwie innerhalb von ein paar Monaten alle meine Großeltern gestorben und das war für mich einfach so
too much,
zwischen, ne? Ja, ich habe mich dann, ich beschäftige mich seit Kindheit mit dem Tod halt zum Beispiel.
Ja.
Das ist, ich habe jetzt auch meine Masterarbeit zum Thema Selbstbestimmung am Lebensende geschrieben, weil mir das einfach immer. Der Tod ist für mich so, es ist irgendwie so, ich habe so viele Fragen, wenn ich an den Tod denke. So.
Was stellst du für Fragen?
Naja, was ist da noch was? Also das Schlimmste, was man mir als Kind sagen hat können, ist, hey, mach dir keine Sorgen, wenn du tot bist, das ist wie wenn du schlafst. Wenn man wer gesagt hätte, das ist wie wenn du träumst, dann wäre dieses Bewusstsein, weil ich so bewusst träume, also dann wäre das ein Trost gewesen. Aber wenn man sagt, es ist wie wenn du nur schlafst, also du kriegst eh nichts mit, das wäre für mich das Schlimmste.
Ja.
Einfach dann weg zu sein und nicht einmal das mitzukriegen. Ja, und darum träume ich, glaube ich, auch so gern, weil ich einfach irgendwie, weil es für mich irgendwie ein Gefühl auch von Leben ist und Verarbeiten und so.
Aber wenn du, also du beschäftigst dich viel damit, aber würdest du sagen, du hast Angst vor dem Tod?
Manchmal ja.
Aber zum Beispiel, du warst am Montag, du warst so in einer Situation, wo du dich nochmal voll real auf einmal damit beschäftigt hast. Aber du hast dann so reagiert, okay, es ist okay.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch genau das, was man vielleicht auch macht, wenn man vielleicht schwer krank ist oder eben nahtot oder so.
Ja.
Dass es dann okay ist, egal wie es ist, weil es weiß keiner, wie es ist.
Hm. Ja, aber wie, an was, was ist deine Hoffnung, dass nach dem Tod ist?
Ja, ich
hoffe, der Traum?
Ja, ich hoffe irgendwie schon, dass das irgendwas ist.
Mhm.
Also, ja, also, ich meine, so Wiedergeburt ist jetzt nicht so mein Ding, sage ich jetzt mal, weil ich ist irgendwie auch schräg. Stell dir vor, du bist dann.
Das ist ein gutes Zitat.
Irgendwas.
Wiedergeburt ist nicht so mein Ding. Ja. Schon mal der Vatercheck. 2020. Sorry.
Na, aber irgendwie wäre es schön, wenn nur irgendwas dann da oben, unten, wo auch immer, auch vielleicht genau da passiert oder nur ist. Und man trifft dann Leute, die man vielleicht irgendwann viel zu früh verloren hat oder wo dann irgendjemand wer sagt so, hey, du hast zwar geglaubt, ich bin weg, aber ich war die ganze Zeit da. Ich habe alles gesehen, was du gemacht hast.
Oh Gott, wie das her? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, aber okay, finde ich spannend, dass das für die so ein Thema. Also hast du das in die Songs auch teilweise dabei dann? Ist das?
Ja, also vor allem jetzt auch, also doch bei Münd auch, aber bei Berglind eigentlich gerade auch sehr viel. Also so. Ja, ich war halt super eng mit meiner Großmutter, die vor 2 Jahren gestorben ist. Ja. Und die war da mal eher ein Münd-Song, der nicht am Album ist, aber. Die hat halt für mich so, mit der habe ich ja immer voll viel über das Sterben geredet.
Okay, wie, was hat die für eine Ansicht gehabt?
Die hat sich voll gefürchtet.
Wirklich?
Aber die hat immer gesagt zu mir, als Kind, wie dieses, ich habe das als Kind immer als das Gefühl, also für ihr immer gesagt, das ist das Gefühl. Und das war meine Angst vor dem Tod so. Und mit der bin ich dann immer gesessen und habe gesagt, Oma, jetzt habe ich gerade wieder das Gefühl.
Ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Das ist so, wenn man dran denkt, also was danach ist oder,
die, ja,
oder so ich, diese Todesangst
genau.
So ein bisschen.
Und das habe ich einfach, ich habe nicht gesagt, ich habe Angst jetzt vorm Sterben oder ist die Todesangst, sondern ich habe einfach gesagt, das ist das Gefühl.
Mhm.
Das habe ich als Kind so gehabt.
Ja.
Und sie hat dann immer gesagt, du, schau mal, jetzt schau dir mal alles da an, was da jetzt gerade draußen ist und wo wir sind und wer wir sind und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur gibt, weil es nachher nichts mehr gibt.
Mhm.
Also es muss irgendwas geben, weil sonst wäre das alles nicht da.
Ja.
So, und die hat überhaupt sich nicht auf irgendeinem Glauben oder auf irgendwas aufgehängt. Sie hat mir nicht probiert, die Welt zu erklären.
Ja,
sie hat nur gesagt, sie glaubt, irgendwas gibt es da noch.
Mhm.
Und ja, und dann ist sie plötzlich verstorben. Also sie hat einen Lungenkrebs gehabt und war schon schwer krank, aber war die ärgste Kämpferin einfach.
Ja, ich finde es irgendwie, eben wenn man dann irgendwie an denkt, so ja, es ist dann noch was, und vor allem wenn die Person das dann selber sagt, ich finde dann, vor allem glaube ich, wahrscheinlich auch leichter, dass man das dann auch akzeptiert, dass die nicht mehr da ist, weil sie ist vielleicht in einem Platz, wo sie sich wohlfühlt oder wo es halt irgendwie noch weitergeht. Ja, also ich verstehe es so als Trost irgendwie, so als Helfer für um diese Trauer irgendwie so zu überwinden. Und das habe ich halt irgendwie nicht. Also ich mache mir ist ein bisschen wurscht, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung.
Aber glaubst du an irgendwas?
Nein.
Okay.
Es hört sich schlimm an, aber es ist mir wirklich egal.
Mhm.
Also, ich weiß nicht genau. Es klingt ein bisschen schlimm, wenn ich das sage.
Aber ja, ich finde es immer spannend, mit wem zu reden, der sagt, glaub an nichts. Also du wirst, also bist du Atheist?
Ich war, ja, wahrscheinlich schon. Also Atheist heißt, du glaubst nicht, dass irgendwelche
höheren
Mächte
gibt.
So. Nihilismus ist so, es geht um gar nichts.
Ja.
Genau. Das sage ich nicht so. Also ich will mich nicht als Nihilist beschreiben, aber Atheist ja.
Mhm.
Das schon. Also ich verstehe jeden, der sich in sowas irgendwie einen Halt im Leben sucht und sowas.
Mhm.
Das verstehe ich voll, aber manchmal geht es halt dann einfach so zu weit, wenn es jetzt um Kirche und solche Sachen dann geht, dann wird es wahrscheinlich meistens ein Problem. Aber ich habe es irgendwie, ja, ich habe es irgendwie einfach akzeptiert, ja. Zum Beispiel, wenn mal Leute sagen, sie haben Flugangst, dann denken wir, ich sitze im Flugzeug und es passiert irgendwas, da bin ich am entspanntesten. Eben, wie du das gesagt hast vorher, es liegt nicht in meiner Macht.
Ja.
Wenn es passiert, dann passiert. Und das beruhigt mich. Also das ist so, vielleicht glaube ich an Schicksal.
Glaube ich an
Schicksal.
Ja. Aber das ist eben, das finde ich voll interessant, weil das ist auch, ja, ich habe mir das am Montag auch gedacht, so okay, wenn jetzt was ist, ich kann nichts ändern. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Situation bin und nicht an Marius. Ich sitze jetzt nur da mit mir und es passiert, was passiert. Mhm. Aber ich sitze jetzt nicht daheim und muss mir über wen anderen Sorgen machen.
Ah ja, ja, das ist was anderes.
Oder
ja,
meine Eltern zum Beispiel oder alle Freunde. Und da, ja, du wirst dann gelassen. Oder eben, das mit dem Flieger ist eigentlich das perfekte Beispiel. Weil sobald du mal in der Maschine sitzt und die Tür ist zu und du bist oben,
ja,
dann passiert.
Was willst du machen?
Ja, ja, weil wenn es, also die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt aus ist, ja, ist sehr hoch und ja, und man kann nichts ändern.
Ja.
Was soll man sich da reinsteigern?
Er ist wurscht. Ja. Ah, fuck, das war jetzt nihilistisch.
Ja.
Ich hab mich geoutet. Ja, was ich, was du auch eben da gesagt hast vorhin, dass du noch vorher mit dem Mario gestritten hast, bevor das alles war in der Herrengasse da. Ich habe es auch in ein paar Interviews eben gelesen, dass ihr sehr oft irgendwie aneinander geratet, irgendwie so. Okay, zwei Sachen. Kennt ihr, weil eben du verarbeitest irgendwie persönliche Sachen in den Songs, redet ihr dann auch über solche Sachen? Also könnt ihr persönlich über solche Sachen dann reden? Also macht ihr das auch aktiv?
Also schon, ja.
Ja.
Das auf jeden Fall. Also wir sind einfach sehr vertraut, beziehungsweise wir checken halt auch, wenn es dem anderen nicht gut geht.
Ja.
Und natürlich, wir sind in engem Austausch, also wir sehen uns halt auch fast jeden Tag, auch seit wir nicht mehr zusammenwohnen. Und da merkt man halt, wie jetzt gerade drauf ist. Und natürlich erzählt man sich Sachen. Und das eben das andere mit dem Streiten, das ist einfach, wir sind so aufgewachsen. Also in unserer Familie ist immer viel gestritten worden.
Okay, also das sind keine jetzt so tiefergehenden.
Nein, das ist einfach nur, wir schreien gleich einmal, ja, auch wenn es um nichts geht. Es brüllt halt jeder mal gleich und dann ist halt irgendwann wieder gut so.
Ja, ja.
Also
es ist nichts, wo dann wer nachträglich.
Nein, absolut ist nicht. Also ich glaube, ich bin noch nie schlafen gegangen, ohne dass wir uns davor noch irgendwie zumindest gesagt haben, hey, du Trottel, aber lass mal jetzt, passt, oder?
Also, ja, ich finde, also ich meine, es gehört natürlich zu jeder Beziehung, sei es jetzt geschwisterliche Beziehung oder irgendwie normale Beziehung, streiten, finde ich ja wichtig, ja, je nachdem, wie man damit umgeht.
Ja.
Also die andere Frage wäre halt dann gewesen, habt ihr schon mal einen Gig gespielt, wo ihr euch vorher voll gestritten habt und ihr wart dann beide voll pisst auf der Bühne aufeinander? Das ist mir irgendwie so
hat es fix schon mal gegeben. Also ich glaube, es ist meistens so, es gibt dann diese Banddynamik. Ja, wir spielen ja live viel mit Band, also mit dem Günther Paulitsch und Fabian Wintersteller. Und da merke ich dann oft so, es ist so eine Dynamik so. Wenn dann die Jungs dabei sind und wir sind halt dann wirklich, ich bin tatsächlich die einzige Frau in unserem Tourbus, weil Tontechniker und wobei die Julia Scherz, Tourmanagerin, die war schon, aber die ist nicht immer dabei.
Okay.
Und da merke ich dann so, wie sie das dann manchmal hochschaukelt, so dieses gehen wir Mackie und also so, das ist einfach, da wird halt mal keine Rücksicht genommen, so, ja. Und glauben halt alle, ich bin da so cool und der Mario ist dann oft so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen, er checkt dann manchmal Situationen nicht und dann natürlich dann beim Soundcheck, irgendwann haben wir mal halt vorher beim Soundcheck schon irgendwie, sind wir schon aneinander geraten und dann, bin ich. Dann sicher haben wir dann gespielt, aber es ist dann meistens so, dass er weiß ganz genau, wie er mit mir umgeht. Er schaut mich dann an, dann macht er irgendeinen blöden Schmäh und ich muss halt lachen, weil ich bin halt super leicht zu unterhalten.
Okay, okay.
Und dann ist es auch wieder gut.
Okay, okay.
Ja.
Ja, ja, hätte ich mir, also stell mir auf jeden Fall eine witzige Dynamik vor. Also sehr intensiv.
Ja, und alle, die uns halt schon länger kennen oder die mit uns unterwegs sind, die wissen ja ganz genau, wenn wir so einen Moment haben, wo wir streiten, zum Beispiel im Bus oder hinter der Bühne oder keine Ahnung, da darf einfach keiner was sagen. Es ist so explosive Stimmung und jeder weiß einfach so, wenn er jetzt was sagt, also es ist dann ein Fehler.
Dann rollen Köpfe.
Ja, weil dann, das ist so unser Urinstinkt, wir halten ja dann doch zusammen. Man kann nur verlieren.
Ja, ja. aber das hört sich, eigentlich hört sich das alles sehr, sehr gut an. Also es hat eine sehr gute Beziehung zueinander.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Mario habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, der ist voll eingedeckt mit Arbeit.
Ey, gut. Ja. das war schon, da sind wir von Hundertsten ins Tausendste gekommen. Das war gut. Ich habe wieder mal nicht auf die Uhr geschaut.
Jetzt haben wir schon bei einer Stunde.
Ich weiß nicht.
Ich war nicht auf die, ach so, okay.
Kannst nicht sagen. Aber hast du noch was, was dir auf der Zunge liegt?
Nein, also ich finde, wir haben jetzt, ist echt irgendwie schön. Wir haben gerade einfach über alle Themen geredet, über die ich gerne rede. Einfach.
Ja? Ja. Schön. Hast du es loskriegen können? Hast du das Gefühl, es liegt da noch irgendwas am Herzen? Was sagt das? Ja?
Nein.
Alles ausgelassen.
Ich denke mir dann manchmal so, bin ich zu intens?
Wirklich?
Ja, weil ich komme immer gleich so mit dem Todesthema dann daher. So.
Ja, aber das ist doch gut, wenn man das gleich einfach anspricht, wie es beim Namen nennt. Also ich finde, das ist einfach, also wenn man die ganze Zeit nur um Sachen rundherum redet und nie beim Namen nennt, das ist mega anstrengend, das zahlt man nicht.
Ja.
Also das ist gescheit, man sagt es einfach.
Voll.
Wenn der andere nicht damit umgehen kann, dann ist es selber schuld.
Das soll ja gehen. Das soll ja einfach gehen. Das wäre irgendwie arg, wenn du gegangen wärst.
Ich gehe jetzt einfach ins andere Zimmer rüber. Ja, Joanna, hat mich gefreut, dass du gekommen bist.
Ja, danke. Sagen, hat mich auch sehr gefreut, dass ich mit dir reden habe dürfen.
Checkt euch das neue Album Shade. Ist sehr gut geworden. Du hast mir eine Platte vorbeibracht, danke dafür. Hat mich sehr gefreut. Hauen wir dann gleich rein. Wie immer, folgt allen auf Instagram, jeden und mir auch und der Giovanna Berglind. Was ist der Handle genau? Ist es Berglind schon? @Berglind?
Berglind_Music.
Berglind_Music. Und das war's für heute. Ich freue mich schon auf euer Feedback und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Ciao.